Session aufgenommen. Gut, dann begrüße ich euch recht herzlich zu meiner Session. Was ist IoT und was gibt es für Services? Grundlegend müssen wir uns natürlich erstmal anschauen, was gibt es denn im Bereich IoT alles? Oder eher gesagt, grundsätzlich sollte ich mich vielleicht erstmal vorstellen. Mein Name ist Holger Wendel, bin Microsoft Most Valuable Professional für Windows Platform Development. Natürlich, ihr könnt mir folgen auf @LaveDaywalker auf Twitter oder wenn ihr noch Fragen nach der Session habt, könnt ihr mich auch gerne auf info@LaveDaywalker.de anschreiben. Das reicht aber zu mir. Ihr wollt was über IoT wissen. Was ist IoT? Grundsätzlich heißt es im IoT-Bereich intelligente Objekte oder Smart Objects, wie sie heute genannt werden. Generell Dinge kommunizieren miteinander. Dafür gibt es zwei Bereiche. Einmal den verbrauchsorientierten Bereich, das heißt, da geht es um Personen, Tiere, um uns, Kraftfahrzeuge, medizinische Geräte oder ähnliches. Und es gibt einmal den Bereich Industrie und Fabriken. Da haben wir halt das Tracking von Maschinen, Produktionseinrichtungen oder anderen Sensornetzwerken. Generell ist es aber immer so, dass im Internet of Things die Dinge eindeutig durch eine Internet-URL zu identifizieren sind. So, ich habe jetzt eben gesagt, persönlichen Bereich. Wir sind überall jeden Tag mit Sensoren in Berührung. Das kann zum einen sein im Auto. Das Auto bevormundet uns heutzutage fast schon mehr. Aber es hilft uns natürlich dadurch auch in jeglicher Lebenslage. Wir haben zum Beispiel 360-Grad-Kameras. Wir haben Aufmerksamkeitsassistenten, Zu-Augen-Assistenten oder ähnliches. Das heißt, man kann sich nicht mehr im Auto ein gemütliches Schläfchen gönnen oder mal kurz aufs Handy schauen, was man ja alles nicht tun sollte. Nein, wir werden vom Auto da beaufsichtigt und das hilft uns in jeglichen Lagen. Wir kennen das alles, wir sind auf der Autobahn unterwegs und haben zum Beispiel das Problem, dass vor uns auf einmal einer stark bremst. Dafür gibt es halt heute Radarsensoren oder ähnliches, Annäherungssensoren, die uns da halt unterstützen und die halt Daten über ihre Umgebung sammeln. Das heißt, ja, sie beaufsichtigen uns praktisch und nehmen für uns die Umwelt weiter wahr, um uns halt zu unterstützen und um halt, ja, diese Daten gewinnbringend auszuwerten, zum Beispiel halt auch bei Geschichten. Da ist es ja so, vor, ja, ich sag mal bestimmt 10 Jahren hat es schon angefangen, dass Autos mit SIM-Karten ausgerüstet wurden. Und da haben wir noch nicht gewusst, dass die Daten irgendwo hingefunkt werden. Mittlerweile wissen wir, jedes Auto hat eine SIM-Karte an Bord und Navigationsdaten oder halt Stau-Tracking-Daten werden direkt an die Zentrale gesendet, anonymisiert natürlich, um uns halt die Möglichkeit zu geben, Stauumfahrungen übers Navi einzuleiten. Aber wir haben natürlich auch in unserem täglichen Leben selber um uns Sensoren. Da gibt es zum Beispiel das Microsoft Band oder andere Bands, die halt hier sensorische Daten von uns selber aufnehmen, in die Cloud schieben und uns natürlich über unser Leben genauer aufklären. Diese Daten werden natürlich dann im Hintergrund auch ausgewertet. Wir kennen das selber, wenn wir Heartrate-Tracking machen oder halt auch Fitness-Tracking, dann haben wir nachher immer schön aufbereitet auf dem Device unsere Trainingsergebnisse. Gut. Was haben wir denn für Sensoren in so Geschichten? Ja, wir haben Bewegungssensoren, wir haben GPS-Sensoren, das heißt, ja, wir wissen, wie schnell wir uns bewegen, wir wissen, wo wir uns bewegt haben, Wir wissen, wie die Umgebungsbegebenheiten waren, zum Beispiel über einen UV-Sensor oder auch über ein Mikrofon. Und wir haben natürlich auch, ja, die Tracking-Möglichkeiten über halt Pulsmesser etc. pp., um halt zu schauen, wie geht es uns. Gut, diese Daten werden alle von Sensoren aufgenommen. Bei einem Fitnessband ist es kein direkter Sensor, der mit dem Internet verbunden ist. Da gehen wir die Brücke übers Handy. Aber grundsätzlich haben wir dort im Hintergrund auch einen Service, der diese Daten konsumiert, der diese Daten für uns aufbereitet und der gegebenenfalls auch darauf ein Tracking ausführt. Dazu kommen wir aber später. So, wenn wir weiter in unserem Bereich schauen, haben wir zum Beispiel auch, ja, Beleuchtung. Beleuchtung ist ein wichtiges Thema bei uns heutzutage. Keiner möchte mehr im Dunkeln stehen, keiner möchte mehr im Kalten stehen. So, das heißt, wir haben den klassischen Fall, wir haben in jeder Glühbirne zum Beispiel, ja, da kein, zum Beispiel ein Lichtsensor. Oder wir haben auch die Möglichkeit, dieses Gerät fernzusteuern. Das ist, ja, natürlich sehr charmant. Wir können automatisch übers Handy, wie rechts oben gezeigt, unsere Farbgebungen der Beleuchtung steuern. Wir können das Licht ein- und ausschalten. Wir können, wenn bevor wir reinkommen, schon zum Beispiel unsere Heizung einstellen, dann haben wir es mollig warm. Aber ich weiß nicht, wer es von euch verfolgt hat. Es ging letztens mal durch die Presse, dass ein Lampenhersteller ein Firmware-Upgrade gemacht hat. Dieses Firmware-Upgrade dauerte pro Leuchte knappe 20 Minuten. Jetzt stellen wir uns vor, wir haben in unserem Haushalt 10, 20 Leuchten, daten diese knapp, ja, alle zugleich auf, dann stehen wir halt im Dunkeln. Das ist nicht unbedingt schön. Das heißt, im IoT-Bereich müssen wir immer darauf achten, dass natürlich auch die Dinge funktionieren und die Dinge funktionsfähig bleiben, damit sie uns dienen können. Der letzte Fall aus dem heimischen Bereich ist natürlich eine Geschichte, dass wir uns selber verbessern können durch Sensorik, durch Dinge, die automatisch für uns Daten tracken oder halt auch Zeiten bereiten. Da gab es 2015, also dieses Jahr in Hannover, die Bekanntgabe der Miele und Microsoft Kooperation zum Thema, ja, IoT im Küchenbereich. Da ist es natürlich ganz praktisch. Wir wählen uns ein Rezept aus, würfeln diese ganzen Geschichten zusammen, stecken den Braten in den Ofen und wir müssen uns um nichts mehr kümmern. Die Temperatur, die Gardauer etc. pp. Ist wohl alles für uns geregelt. Ist natürlich eine charmante Geschichte. Hier werden halt auch Daten verarbeitet. Und am Schluss sagt uns der Herd, nimm bitte jetzt den Braten aus der Röhre. Gut, das waren genug Anwendungsbeispiele. Gehen wir jetzt mal in den Bereich, was gibt es denn überhaupt für uns selber an IoT-Boards, an IoT-Hardware, die wir vielleicht schon kennen, mit der wir uns beschäftigen können. Zum einen gibt es natürlich da das klassische Arduino-Board. Auf den Arduino-Boards kennen wir selber, haben wir hauptsächlich mit Java die Möglichkeit, darauf zu entwickeln. Es gibt sehr viele Erweiterungsshields, die nicht unbedingt immer ganz günstig sind, aber es ist wirklich ein einfacher Baukastenbereich, mit dem wir uns selber einzelne kleine Use Cases zusammenstellen können, mit dem wir schnell Rapid Prototyping betreiben können oder mit dem wir selber, ja, zum Beispiel der Hausautomatisierung oder kleinen anderen Projekten frönen können. Dazu gibt es nochmal das Netduino als Gegenstück. Da können wir halt klassisch mit Net programmieren. Ist eine ganz charmante Geschichte, wenn man halt mit dem Arduino-Ding nicht so schnell warm wird. Weiter gibt es die Tesselboards. Tesselboards sind mit JavaScript anzuprogrammieren. Die Sensoren sind hier in einem kleinen Steckprinzip. Man sieht das hier an den vier Sensoren aufgebaut. Das heißt, man kann unterschiedliche Sensoren immer an die Ports A, B, C und D anstecken bei diesem Board jetzt. Und wir können dort halt ja verschiedene Use Cases schnell und einfach umsetzen, dafür jeden Sensor aufbereitet, direkt ein kleines Paketchen für uns zur Verfügung steht, was wir einfach nur in unsere Anwendung einfügen müssen. Und dann kann die Sache halt auch schon losgehen. Es ist sehr einfach zu benutzen und wie gesagt, für Menschen, die gegebenenfalls nur aus der Webprogrammierung kommen und JavaScript beherrschen, die haben hier auch einfach und schnell die Möglichkeit, in den IoT-Bereich vorzudringen. Nicht zu vergessen ist da ein klassischer Liebling von mir, das .NET Gadget hier. Das ist auch, läuft auf Basis des .NET Micro Frameworks. Und hier haben wir halt auch, man sieht das hier auf dem Schaltbild aus dem Visual Studio Plugin, die Möglichkeit halt kodiert einzelne Sensoren oder einzelne Steuerungsmittel anzuschließen und diese halt nach eher vorkonfiguriert in der Applikation zu benutzen. Das heißt, ich muss mir keine Sorgen darum machen, wie die Pinbelegung der einzelnen Bauteile ist. Ich muss einfach nur mit kodierten Kabeln die Sensoren und die Eingabeteile mit dem Hauptboard verbinden und kann diese direkt in meiner Applikation benutzen. So, wir haben aber heute eine Veranstaltung zum Thema, ja, Windows 10, Build-Themen etc. pp. Wir haben es bei der letzten Build schon gehabt. Da wurde das Windows 10 angekündigt, damals noch mit dem Intel Galileo 1 Board. Das ist mittlerweile nicht mehr aktuell. Wir haben dort das Intel Galileo 2 Board, mit dem die Windows 10 Builds noch laufen sollen. Zu diesem, aber auch zum Raspberry Pi gibt es ein spannendes Erweiterungskit. Das ist das Seed Groove Kit. Dort können wir auch, wie zum Beispiel vorher beim .NET Gadget hier, ein Shield auf das Board aufstecken und können, wie hier zu sehen, die einzelnen Sensoren oder die einzelnen Relais selber direkt auf dieses Board kodiert anschließen und dementsprechend auch wieder vorkonfiguriert einfach auf den Sensor zugreifen und müssen uns nicht um zum Beispiel Pin-Belegungen wie bei GPIO kümmern. So, das Raspberry 1 kennen wir selber, da können wir direkt drüber springen und zum großen Bruder des Raspberry Pi 2 kommen. Auf diesem haben wir im Moment die Möglichkeit, über das IoT-Preview-Programm das Windows 10 selber aufzuspielen und halt auch damit zu arbeiten. Dazu habt ihr wahrscheinlich im vorherigen Vortrag von Peter Nowak schon einiges gehört. Deswegen brauchen wir auch hier nicht weiter auf Beispiele oder werde ich nicht weiter auf Beispiele zur Programmierung mit dem Raspberry oder mit Windows 10 IoT eingehen. Wir haben noch eine zweite Möglichkeit, Windows 10 zu benutzen, und zwar das Minnowboard. Gut, wir haben uns jetzt angeschaut, wie überwachen Sensoren uns, beziehungsweise wie erleichtern uns Sensoren unser Leben. Wir haben verschiedene Lebenslagen beleuchtet, haben gesehen, dass sehr viele Daten erfasst werden, dass sehr viele Daten in die Cloud oder halt auch in andere Systeme gehen. Und generell kommen wir halt zu dem Punkt, was lieben wir an IoT? Ja, it's all about data. Gut. Wir wollen uns die Services natürlich hinter IoT anschauen. Das heißt, wir haben jetzt hier einen simplen Anwendungsfall, wie ein Internet of Things Szenario aussehen könnte. Wir haben auf der einen Seite natürlich Sensoren. So, Sensoren können an verschiedenen kleinen Boards, wie jetzt eben gesehen, zum Beispiel im Raspberry Pi angeschlossen sein. Dort können die Daten selber schon verarbeitet werden und ausgewertet werden. Wenn wir an den klassischen IoT, Use Case denken, dann haben wir Sensoren, die einfach nur Daten liefern oder gegebenenfalls noch angesteuert werden können, welche Daten sie liefern. Aber grundsätzlich wird die Auswertung selber in einem Webservice oder in einem über den Webservice angeschlossenen Anwendung vorgenommen. Das heißt, der klassische Datenaustausch von Sensoren über Webservice an Anwendung muss aufgebaut werden. Wenn wir Daten in Anwendungen konsumieren, ist das schön und gut, aber wir haben gegebenenfalls noch die Notwendigkeit, dass wir die Daten, die wir aufzeichnen, gegebenenfalls sichern. Das heißt, die ganze Kommunikation zwischen Sensoren und Anwendungen wird mitgetrackt und wird erstmal in einem Storage abgelegt. Das heißt, wir haben ja eine klassische Datenhaltung im Hintergrund laufen. Diese kann zum Beispiel benutzt werden für Monitoring-Zwecke auf der einen Seite. Das heißt, derjenige, der zum Beispiel in der Fabrik sitzt, die Anwendung betätigt, die Daten aus den Sensoren entgegennimmt, der muss nicht unbedingt etwas damit zu tun haben, wie in diesem Use Case die Maschine zum Beispiel läuft. Das heißt, wenn wir dort ein Monitoring noch haben auf zum Beispiel Energieverbrauch der Maschine, Temperaturentwicklung der Maschine, dann haben wir halt über diesen Storage und den Monitoring Service im Hintergrund die Möglichkeit, dort noch eine Maintenance-Geschichte dran zu setzen. Und natürlich auch nochmal ein Konfigurations- und Tracking-Portal. Das heißt, wir haben im Support nochmal, man kennt das als diese klassische Data Wall, einen Monitor, der uns einfach nur die Informationen und den Health-Status zum Beispiel unserer eingesetzten Maschinen zeigt. Bis hierhin ist hoffentlich alles klar soweit. Schauen wir gerade, ja. Das sieht gut aus. So. Dieser Use Case, den behalten wir uns im Hintergrund. Das heißt, wir haben Sensoren, einen Webservice, eine Anwendung, ein Storage, wo wir die Daten ablegen und ein Portal im Hintergrund. So. Dann haben wir, wenn wir jetzt in den Bereich Analytics kommen, wo wir in der Datenbank die Daten ablegen, haben wir die Möglichkeit der verschiedenen Services von Microsoft. Wir haben da zum Beispiel ein Azure HD Insight, ein Azure ML oder ein Power BI oder eine Azure Data Factory. Und wenn wir uns diese Themen im Web alle anschauen, da sind wir erstmal erschlagen von den ganzen Möglichkeiten, die uns diese bieten. Darauf kommen wir aber später mehr. Grundsätzlich haben aber alle Analytics-Dienste gemeinsam, dass wir eine sogenannte Mustererkennung haben oder eine vorherige Musteranalyse. Das heißt, wir erstellen Muster und sagen zum Beispiel, wir geben Energieprofile an, die wir schon gelernt haben und diese sollen in den Services gecheckt werden. Oder wir gehen ins Machine Learning, das ist ein zweiter großer Teil. Dort haben wir Energieprofile vielleicht vorgegeben und diese werden nach und nach im Hintergrund verwendet, um eigene Profile neu zu erstellen. So. Der weitere Fall ist natürlich Business Connectivity. Business Connectivity heißt für uns, wir haben ein Enterprise-Umfeld und wir müssen unsere ganzen gesammelten und zwischengespeicherten Daten auch irgendwie in unser Business überführen. Wir kennen da zum Beispiel von früher noch den BizTalk-Server. Die klassische große Datendrehscheibe von Microsoft, diese ist mittlerweile als BizTalk Services überführt worden in die Cloud. Und die BizTalk Services geben uns eine ganz große, weite Möglichkeit, ein ganz großes, weites, bieten uns ein ganz großes, weites Feld an, um halt uns in verschiedene Portale, wie zum Beispiel SAP-Portale etc. pp. Zu integrieren und das halt out of the box mit vordefinierten Schnittstellen etc. pp. Und wir haben natürlich das Notification Hub. Das Notification Hub ist sehr wichtig, wenn wir halt Informationen oder halt Nachrichten zwischenspeichern wollen und diese dann halt wieder an unsere einzelnen Applikationen oder unsere einzelnen Backends weitergeben. So, hier hat es gerade anscheinend Frühling von mir zerlegt. Genau. Wir haben halt den Service Bus grundsätzlich und das Event Hub. Wenn wir den Service Bus uns anschauen, der Service Bus gibt uns die Möglichkeit, zum Beispiel maschinengenerierte Daten über unseren Event Hub selber abzubilden. Das ist ein Service, der läuft in der Cloud, da können wir Daten reinschmeißen und wir sehen das jetzt schon. Wir haben halt eine riesengroße Datenmenge bis zu 1 GB pro Sekunde aggregiert, die pro Event Hub abgearbeitet werden können. So, pro Event Hub heißt, wir haben hier kleine Servicestückchen und diese wiederum handeln für uns diese ganzen unglaublichen Datenmengen ab. Und diese können wir dann, wie jetzt eben schon geschildert, auf Dashboards oder Ähnliches ausgeben. Das heißt, wir haben die unglaublichen Massen von Sensorik, von unseren Sensorikstücken, haben wir abgehandelt über einen unendlich fast skalierbaren Service, der in der Cloud liegt, der uns über einzelne Partitionsstücke hinaus diese Daten in unsere Dashboards überführen kann. Dahinter schalten können wir natürlich einzelne Consumer-Gruppen. Das heißt, wir können sagen, wir teilen diese Daten, die wir dort konsumieren und in der Cloud auf dem Event Hub zum Beispiel, ja, zwischenspeichern, beziehungsweise halt in eine Queue geben. Die ordnen wir in einzelne Consumer-Gruppen ein und geben diese halt dann auf zum Beispiel unseren Interactive Dashboards oder halt anderen Services im Hintergrund aus. So, nun sehen wir einen kleinen Ausschnitt von Cloud Services oder halt von Cloud-Diensten, die Microsoft im Moment bereithält. Es ist wirklich nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Wir haben die kompletten Stream Insight-Geschichten, den Event Hub noch nicht dabei. Wir sehen aber links ganz gut bei den Cloud Services, was für uns alles im IoT-Bereich abgehandelt werden würde. Weil, nochmal rückblickend geschaut, wir haben eine riesengroße Menge an Daten, die wir theoretisch aus unseren unzähligen Sensoren in unserem täglichen Leben verarbeiten möchten und gegebenenfalls auch, wenn wir bei dem Use Case Machine Tracking bleiben, dass wir halt unsere einzelnen Fertigungsstraßen etc. pp. Tracken. Diese Daten kommen erstmal über einen Load Balancer für uns aufbereitet rein. Wenn wir das selber für uns in unserer Infrastruktur einbinden müssen, ihr kennt das selber, das ist ein Riesenaufwand. Dafür müssen wir alleine schon einen Administrator wahrscheinlich im Hintergrund halten, der sich um diese ganzen Load Balancing-Geschichten und Konfigurationsgeschichten kümmert. So, dann haben wir einzelne Web-Roles und Worker, dann verschiedene Queues, wie zum Beispiel jetzt gerade gezeigt, den Event Hub. Dort gibt es noch andere Services. Und dahinter geschaltet haben wir dann einzelne Verarbeitungsprozesse. Hier jetzt einfach mal mit Worker-Roles gekennzeichnet. Hier können zum Beispiel Auswertungen stattfinden. Das heißt, wir können wirklich einzelne Datenprofile abgleichen und können mit den einzelnen BI-Services zum Beispiel oder halt mit den Inside-Services über die Daten drüber gehen und uns selber aufbereitete Daten wieder ausgeben lassen. Am Schluss können wir die Daten natürlich auch in den einzelnen Storages ablegen und halt, wenn wir sie nicht direkt on the fly analysieren wollen oder wir reden immer wieder darüber, bei großen Datenvolumina gar nicht on the fly, also direkt abhandeln können, dann zur späteren Abarbeitung oder genaueren Profilschärfung ablegen und für Analysezwecke vorhalten. Für uns selber, also wir haben jetzt eben, ich gehe gerade nochmal die Folie zurück, mit dem Event Hub, beziehungsweise ja, mit dem dort drüber aufgebauten Service Bus, haben wir ein Enterprise-Szenario abgedeckt. Das heißt, wenn wir selber, es gibt ja, wie am Anfang gesagt, zwei Klassen, sagen wir mal, der IoT-Entwickler. Wir haben wirklich den Enterprise-Fall, den wir hier mit dem Event Hub abhandeln, aber wir haben halt auch den Privat- oder Prototyping-Bereich. Im Privat- oder Prototyping-Bereich haben sich für mich die Mobile Services sehr gut herausgestellt. Die Mobile Services sind hier schon ein bisschen älter, aber wer sie sich schon angeschaut hat, wird gesehen haben, wir haben sehr schnell die Möglichkeit, im mobilen Umfeld sogar mit Demo-Applikationen uns eine Datenbank zu erstellen, diese Datenbank fürs Internet zugreifbar zu machen und auch dort einfach per, ja, ich sag mal, Datenblatt-Editor unsere Datenbank zu strukturieren. Das heißt, wir müssen nicht vorher uns großartig Gedanken machen, wie schreiben wir unsere Create-Statements, wie schreiben wir unsere SQL-Statements. Nein, wir bauen uns unsere Datentabellen einfach per Drag-and-Drop oder halt per Click-and-Write zusammen. Wir lassen uns dann noch eine mobile Applikation erstellen. Und ja, was hier ganz charmant ist, zu Zeiten der Universal Apps, dort bin ich halt hingegangen und habe mir halt eine Windows, ja, da war es halt noch eine Phone 8-Applikation erstellen lassen und habe mir diesen Code aber direkt geschnappt und habe den in die Universal App eingebaut, damit ich sie auch direkt ins IoT-Feld überführen kann. Dementsprechend ein sehr einfacher Weg, um das Prototyping gerade von auch größeren Applikationen erstmal zu testen. Das Ganze ist natürlich ja mit einem großen Wachstum verbunden. Das heißt, wenn wir über IoT sprechen, wenn wir über Services sprechen, dann müssen wir auch über die Microsoft Cloud sprechen. Und die Cloud skaliert ja im Moment immer weiter. Es werden immer mehr Rechenzentren aufgebaut und die bestehenden Rechenzentren werden immer weiter ausgebaut. Hier ist halt ja auf der Folie zu sehen, dass wir auch noch zwei indische Rechenzentren gegebenenfalls announced haben. Grundsätzlich haben wir aber halt schon 19 Regions in der Welt online. Und ich meine, alleine wir in Europa sind mit Irland und den Niederlanden schon sehr gut bedient. Und wenn man sich halt diese Einzugsgebiete anschaut, ja, dann sehen wir, wir sitzen schon sehr stark, sehr nah an der Quelle. Gut, ich wollte an diesem Punkt ein paar Beispiele zeigen, die muss ich aber in die Recordings einschieben, weil im Moment die Services da nicht so ganz, ja, responsiv waren. Dementsprechend muss ich da leider nochmal auf die auf die Aufzeichnung nachher oder die ihr euch jetzt anschaut auf Channel 9 hinweisen. Die Demos kann ich da leider gerade nicht zeigen. Mir bleibt hier an der Stelle nur zu sagen, es funktioniert sehr schön. Wir haben auf einem Hackathon zum Beispiel den Service Bus mit freiem Volumen nutzen können, beziehungsweise das Event Hub, um einfach Daten vom Tesselboard damals zu konsumieren. Dafür gibt es Ja, sehr gute Beispiele. Den Link werde ich gleich noch über Twitter rausschicken, wer sich das einmal anschauen möchte. Ja, das ist eine gute Sache. Und da kann man auch mal ganz schnell und spielerisch mit, ja, ich habe sie jetzt eben Enterprise Services genannt, die sind es auch. Man kann ganz einfach und spielerisch mit diesen Services umgehen, kann den Umgang damit lernen. Und ich denke mal, dass ihr, da viele ja aus der Community sind, MSDN-Lizenzen haben und dort auch ein gewisses Freikontingent drin haben. Dementsprechend schaut euch die Services da auf jeden Fall an. Generell waren wir aber auch in dieser Session bei dem Thema, was ist IoT auf der einen Seite, was gibt es für Services? Die zweite Seite haben wir auch abgedeckt. Aber eingangs erwähnt, wir tracken viele Daten, wir halten viele Daten vor. Und da, gut, ich werde jetzt plakativ, aber haben wir noch ein Thema, mit dem wir uns auch beschäftigen müssen. Nämlich, ihr kennt es alle, ja, das klassische Skynet. Wen es interessiert, ich finde diesen Titel oder halt den Text aus Terminator nochmal nicht schlecht. Grundsätzlich ist es halt so, dass im Terminator selber eine Maschine, ja, die militärisch vorgeprägt war, merkt, dass sie halt ja, existiert. Und als halt die Menschen, die dort hinter der Maschine saßen, gemerkt haben, die hatten eigenes Bewusstsein entdeckt, ja, da haben sie versucht, sie auszuschalten. Das wurde als Bedrohung gesehen und den Rest kennen wir, weil wir wahrscheinlich alle den Film gesehen haben. Totale Zerstörung. So schnell wird es nicht so weit kommen. Aber der Punkt ist halt dabei, wir müssen uns mit dieser ganzen Geschichte beschäftigen. Weil ich habe jetzt eben so lapidar mal das Beispiel des Updates der Glühbirne gebracht oder der Steuerung der Heizung. Ich habe schon mal einen ähnlichen Vortrag zum Thema IoT gehalten. Da sagte mir halt ein Mensch, ja, ich möchte meine Heizung zugänglich im öffentlichen Internet stehen haben, damit ich da immer drauf zugreifen kann. Habe ich gesagt, ja, das möchten wir, aber das möchten wir ja nicht ungeschützt. Das heißt, wir möchten das Ding ja nicht direkt im Internet stehen haben. Das heißt, wir müssen uns Gedanken darüber machen, wer halt an die Daten rankommt. Weil, wenn wir wissen, dass jemand seine Heizung, ich meine, das ist ein kleines Ding, aber wenn wir wissen, dass der seine Schnittstelle oder halt seine Schnittstelle zu seiner Heizung öffentlich im Netz haben, dann können wir uns das Späßchen machen, können ihm die Heizung ausstellen. Das ist das eine Ding. Wenn wir aber jetzt daran denken, dass wir ein Hersteller von großen Heizungssteuerungsanlagen sind und unsere Services, wie das ja heute so üblich ist, über unsere eigenen Portale abwickeln. Das heißt, die Heizung des Kunden hat die Verbindung zu unseren Hauptservern und ja, dort tauschen wir auch Daten aus. Gegebenenfalls für Maintenance-Geschichten haben wir hier Zugriff zum Beispiel auch auf die Heizungsanlagen. Wenn dort jemand Interesse daran hat, dem Hersteller natürlich zu schaden oder halt Hacker einfach nur Späßchen haben, diesen Use Case einfach mal auszuprobieren und zu gucken, was passiert, wenn wir auf einmal alle Heizungen ansteuern können, dann haben wir schon ein größeres Problem. Für den Hersteller ein Imageproblem und für den Konsumenten natürlich das Problem, dass ich eine Heizungsanlage habe, die vielleicht doch nicht sicher ist, weil ich sie nicht hundertprozentig eigen unter Kontrolle habe. Das heißt, wir als Entwickler müssen uns diesem Thema, was hier natürlich sehr plakativ dargestellt ist, immer wieder stellen. Das heißt, was machen wir mit den Daten, die wir in der Cloud verarbeiten? Was machen wir mit den Daten, die wir für unseren Konsumenten zwischenspeichern? Weil wir haben jetzt eben das Band als Thema zum Beispiel auch gehabt. Das legt die Daten in unserem Microsoft-Konto ab. Und ja, was passiert, wenn diese Daten an, weiß ich nicht, Versicherungen kommen zum Beispiel? Ich meine, das klassische Thema hatten wir auch schon vorher in der Presse. Es gab Versicherer oder gibt Versicherer, die anbieten, man kann sich eine Handy-App installieren oder ein Stückchen Hardware ins Auto setzen, was unseren Fahrstil überprüft. Gut, damit bekommen wir einen vergünstigten Versicherungstarif. Aber wenn die nach dem ersten Jahr feststellen, der Wendel fährt zu schnell, dann wird dieser Tarif für mich natürlich ganz schnell ganz schnell teurer. Und was passiert, wenn zum Beispiel eine Versicherung meine Gesundheitsdaten kriegt? Kann sich jeder seine eigenen Gedanken machen. Also die Awareness, was machen wir mit den Daten unserer Konsumenten, was machen wir mit den Daten unserer Produkte? Wir müssen diese um jeden Preis schützen. Noch ein zweiter plakativer Teil, das ist aber auch der letzte. Wir müssen, wenn wir uns um Maschinensteuerung kümmern, und da sind wir auch wieder in der Sensorik im IoT-Bereich, darum kümmern, dass diese Maschinen so laufen, dass sie uns nicht verletzen können oder dass sie uns als Menschen in großen Fabrikanlagen zum Beispiel berücksichtigen. Ich meine, die Asimovschen Gesetze kennt wahrscheinlich auch jeder, der sich ein bisschen im Science-Fiction-Feld getummelt hat. Aber sie zeigen uns immer wieder recht anschaulich, deswegen nutze ich diesen plakativen Fall auch nochmal sehr gerne, dass wir darauf achten müssen, wie gehen wir an die Programmierung ran. Das heißt, hier bei diesen Regeln ist natürlich ganz klar die hierarchische Struktur von besonderer Wichtigkeit. Das heißt, wir müssen halt schauen, wenn wir Sensorik nutzen, wenn wir Daten der Sensorik nutzen, dass wir hier halt auch auf unsere Umwelt achten und dass wir natürlich auch dort unseren Blick walten lassen und dass wir sinnvoll mit diesen Daten arbeiten und dass wir natürlich auch verantwortungsvoll mit diesen Daten arbeiten. So. Ja, jetzt sind wir leider schon am Schluss fast angekommen. Wie gesagt, die Beispiele muss ich nachliefern. Die kommen dort in die Aufzeichnung nochmal rein. Grundsätzlich kann jeder im IoT-Umfeld entwickeln. Es gibt eine riesengroße Community und zu den ganzen Microsoft Services gibt es auch in der MVA schon vereinzelt gute Tracks, die ihr euch anschauen solltet. Die MVA ist ein großer, guter Anlaufpunkt für halt Trainingsvideos von unter anderem auch einigen unserer MVPs. Und ansonsten gibt es eine riesengroße Community im Hintergrund dieser ganzen IoT-Szene. Es gibt nutzerfreundliche Entwicklungswerkzeuge, wie zum Beispiel halt auch das Visual Studio, natürlich. Es gibt günstige Hardware, natürlich gibt es auch teure Hardware, da kommt es immer darauf an, was ist es euch wert. Wenn ihr es natürlich beruflich nutzt, dann werdet ihr wahrscheinlich für Proof of Concepts auch schon eher auf ein paar teurere Boards oder Sensoriken zurückgreifen. Fürs einfache Prototyping oder für die ersten Gehversuche reichen auf jeden Fall auch günstige Sensoren, wie zum Beispiel von Sun Founder etc. pp. Viele hilfreiche Tutorials werden von der Community bereitgestellt. Und wie gesagt, ansonsten, ich bin gerade auch dabei, meinen Blog aufzubauen wieder und die einzelnen Boards und auch Services gegenüberzustellen. Schaut dort einfach auch nochmal bei Interesse vorbei. Dort geht's bald auch los. An dieser Stelle bleibt mir nur noch Dank zu sagen für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen was Neues zeigen können. Ich hab euch Interesse auf mehr machen können. Und vor allem hoffe ich auch, dass ich ein bisschen eure Awareness für den ganzen Sensorik Bereich und halt auch für den ganzen Datenbereich ein bisschen aufbauen konnte. Das heißt, wenn ihr eure ersten Applikationen vielleicht auch im Enterprise-Sektor entwickelt, dann denkt ihr immer noch mal ran, achtet auf die Daten, sichert die Daten und passt auf. In diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich bei euch. Wer noch Fragen hat, darf diese jetzt stellen. Und ansonsten, wie gesagt, unter Twitter bin ich auch über den Leif Daywalker erreichbar. Das heißt, ihr könnt mich auch später noch antwittern. So. Danke, danke, danke. Ich danke euch. Sollten keine Fragen mehr sein an dieser Stelle, da schreibt noch wer, werde ich die Session-Aufnahme gleich beenden und dann sehen wir uns gleich nochmal in der Ask the Expert Round. Vielleicht hat auch dort nochmal einer Interesse, die eine oder andere Frage zu stellen.